Wer nicht hören will, kann lesen.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe. Wer nicht hören will, kann lesen. Das ist der Radio Bonn-Rhein-Sieg Bücher-Podcast. Mein Name ist Sven Javorek. Und heute in dieser neuen Ausgabe gibt es gleich zwei Interviews. Ich habe mit Moritz Seibert über dessen Buch Das letzte Aufgebot gesprochen. Moritz Seibert ist Intendant des Jungen Theaters Bonn, in dem ich übrigens vor ein paar Tagen erst war und habe mir das Dschungelbuch angeguckt. Ich war da als Elternbegleiter der Klasse 1b. Ja, Grüße nach Monndorf, Niederkassel. Mein Sohn geht da in die 1b. Und die Truppe habe ich begleitet. Wie gesagt, das Dschungelbuch. Aber das ist nur abseits der eigentlichen Geschichte, die ich erzählen wollte. Also, Moritz Seibert, Intendant des Jungen Theaters Bonn. Und diese Geschichte vom letzten Aufgebot hat er ursprünglich auch als Theaterstück konzipiert. Daraus wurde dann auch ein Roman, sein Debütwerk. Es geht da ganz, ganz grob umrissen um das Leben des 15-jährigen Jakob, der zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs aufwächst und in den Krieg mit reingezogen wird. Und dann habe ich einen zweiten Gast, Thomas Hillebrand. Der Mann ist Wissenschaftsjournalist und Doku-Filmer. Der hat ebenfalls jetzt an seinem ersten Buch mitgearbeitet. Darin geht es um Guido Kunze. Das ist ein Ultrasportler aus Thüringen. Dahin in der Ecke ist er so ein lokaler Star, so ein Local Hero. Bei uns kennt man ihn eher weniger. Aber das ist ein total faszinierender Typ, für den die herkömmlichen Gesetze des Müdewerdens, sag ich mal, scheinbar nicht gelten. Er unternimmt die wahnwitzigsten Extremtouren, aber immer mit einem nachhaltigen Hintergedanken. Und Thomas Hillebrand, der in Bonn studiert hat, der als Dozent unter anderem auch an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg tätig ist, hat so eine Art Porträt über diesen Mann geschrieben und wird gleich von sehr spleenigen Touren erzählen. Aber zuerst soll's um das Buch gehen, das ich gerade lese, jeden Abend ein weiteres Kapitel, bevor mir die Augen zuklappen. Und zwar ist das der Thriller Die Jagd aus dem Heine Verlag. Und das ist ein ganz klassischer Serienmörderplot. Die Story spielt in den Südstaaten der USA. Hauptperson ist die Forensikerin Ren Muller, auf deren Obduktionstisch immer weiter Leichen liegen, die scheinbar von ein und demselben Psychopath getötet wurden, auf sehr grausame Art und Weise. Dieser Killer hat eine Vorliebe für medizinische Eingriffe, durch die seine Opfer nicht sofort getötet werden. Eines seiner Opfer wird zum Beispiel so verletzt, dass es noch lebt, als er es lebendig begräbt. Das ist in den Beschreibungen wirklich nichts für schwache Nerven. Ich liebe sowas. Und auch wenn das Duell Killer gegen Gerichtsmedizinerin nicht neu ist und das Buch auch das Genre jetzt nicht auf den Kopf stellt, lese ich das mit großer Freude, weil es einfach ohne Schnörkel vorangeht, gutes Tempo, es passiert immer was. Ich habe das Buch jetzt zu drei Viertel durch, keine Ahnung, ob es noch irgendwie einen Twist gibt, aber auch wenn nicht, das ist eine sehr, sehr unterhaltsam, gut geschriebene Geschichte. Die Jagd kann ich nur empfehlen, wenn ihr auf solche Serienkiller-Thriller steht. Und damit komme ich zum ersten Gast. Und ich freue mich, dass das geklappt hat. Moritz Seibert.
Vielen Dank.
Man muss sagen, Moritz Seibert, schon eine wichtige, wichtige Stütze, schon ein Pfeiler im Bonner Kulturbetrieb, oder? Kann man nicht anders, ist es nicht
freut
übertrieben.
Mich zu hören.
Ja, also als Intendant ist es die richtige Bezeichnung des ja. Jungen Theaters Bonn.
Richtig.
Ein Theater, das in Bonn jeder kennt, jeder kennen muss, auch drumherum. Und es ist, glaube ich, was habe ich gelesen, dass das größte oder das erfolgreichste sogar in Deutschland oder zweiter mit erfolgreichste?
Also erfolgreichstes würde ich nicht sagen, weil Erfolg unterschiedlich gemessen werden kann, wenn man über ja. Kunst redet. Aber was wir seit vielen Jahren sind, auch seit Corona wieder und viele Jahre schon davor, das ist das bestbesuchte Theater für junges Publikum in Deutschland und da sind wir sehr stolz drauf, denn dass die vielen, vielen Menschen nicht nur kommen, sondern auch immer wieder kommen und weitere Gäste mitbringen, ist natürlich irgendwo ein Kriterium von Erfolg. Ne?
Und es ist ja nicht nur Theater für junges Publikum, sondern eben auch mit jungem Publikum. Da sind schon einige einige Entdeckungen gemacht worden, oder?
Absolut, ja. Also das ist seit der Gründung des Theaters vor fast 60 Jahren inzwischen das Grundprinzip, dass nicht nur Theater für Kinder und Jugendliche, sondern auch mit Kindern und Jugendlichen gemacht wird. Und im Laufe der vielen, vielen Jahrzehnte, kann man inzwischen sagen, haben dann natürlich Hunderte, wenn nicht Tausende von Kindern und Jugendlichen bei uns auf der Bühne gestanden. Und ein paar davon sind auch in dem Beruf geblieben und haben auch großen Erfolg in dem Beruf erlangt, ja.
Ich selber kenne das junge Theater, freue mich, mein Sohn ist jetzt vor ein paar Tagen 6 geworden, dass ich mit ihm zum ersten Mal demnächst hingehen werde, weil ich halte das für eine ganz, ganz wichtige Einrichtung. Und ich möchte auch deshalb drüber sprechen oder beziehungsweise habe diesen Einstieg gewählt, weil wir sprechen über das letzte Aufgebot. Es gibt dazu eine Entstehungsgeschichte, die jetzt auch nicht so ganz typisch ist, denn die Geschichte ist zunächst einmal als Theaterstück geschrieben worden von euch. Da warst du, glaube ich, nicht ganz alleine.
Ja.
Da waren mehrere dran beteiligt. So ging das los.
Absolut. Also aus dieser Arbeit mit Kindern und Jugendlichen als Darstellerinnen und Darsteller auf der Bühne ist irgendwann vor 10, 12 Jahren habe ich das erste Mal angefangen, Theaterstücke dann auch mit diesen Kindern und Jugendlichen zu entwickeln. Immer dann, wenn es sich irgendwie inhaltlich ergab oder wenn ich dachte, dass eine Geschichte davon profitiert, wenn da nicht nur Erwachsene drauf gucken, bis es dann in die Proben geht, sondern eben die Zielgruppe mehr oder weniger von Anfang an beteiligt wird. Und so war es dann auch als, weiß nicht, vielleicht 5. oder 6. Projekt, dass wir in dieser Weise von Anfang an selbst entwickelt haben bei Das letzte Aufgebot. Das habe ich mit 3 Jugendlichen, die damals bei uns als Jugendliche im Nachwuchsensemble waren, mit dem Oskar Kafsack, Fabiola Mon de la Fuente und Karl Juncker zusammen entwickelt als Geschichte. Und dann haben die 3 auch die 3 großen Rollen in der Produktion gespielt.
Es ist eine Geschichte, die zu Kriegszeiten spielt. Da mag man jetzt erstmal sagen, oh, das ist aber untypisch für ein junges Publikum, wenn ich denke an die unendliche Geschichte, an das Sams, so eher so kindgerechte Stoffe. Aber das war ja eine ganz bewusste Entscheidung von euch.
Ja, und also unser gesamtes inhaltliches Spektrum ist insgesamt auch breiter, ne? Also wir versuchen immer irgendwie so vom Alter her sogar noch unterhalb von Sams irgendwie so Zielgruppen ab 3 oder 4 mit dem Gryffalo, mit Pettersson und Findus, mit das Neinhorn oder Knatterdrache Furzipups im Moment zu erreichen. Und dann geht das aber hoch eben auch mit Stücken wie Der Trafikant oder Geheime Freunde oder eben Die Welle im Moment sehr erfolgreich läuft oder eben Das letzte Aufgebot, das 2019 dann Aufführung hatte, hin zu Stücken, die, sagen wir mal, inhaltlich eher sich an Jugendliche richten, nicht mehr an Kinder richten und die in anderen Städten vielleicht auch im normalen, in Anführungszeichen, Schauspielhaus, eben Theater für erwachsenes Publikum, wo dann auch viele Jugendliche hingehen, laufen würde oder so. Ne?
Was ist das für ein Prozess, aus einem Theaterstück eine Buchgeschichte zu machen? Das ist ja, das kann man ja nicht 1:1 einfach nehmen.
Nee, da kann man nicht machen und ich habe das jetzt auch tatsächlich so in der Form natürlich zum allerersten Mal gemacht. Es ist tatsächlich im Grunde genommen der Prozess, den ich gut kenne, nämlich aus einem Roman ein Theaterstück zu machen, komplett umgekehrt. Und das macht sehr, sehr viel Spaß, weil man, also jedenfalls, wenn man die Geschichte mag, das ist natürlich die Grundvoraussetzung für alles, weil man dann eben im Roman plötzlich von all den Zwängen befreit ist, mit denen man, wenn man fürs Theater schreibt oder auch wenn man für Film und Fernsehen schreibt, da nicht ganz so sehr, aber auch da, den man da unterworfen ist. Man muss nicht über Budget nachdenken, man muss nicht über Drehtage nachdenken oder über Probentage, über die Anzahl von Figuren, die man nachher mit irgendwelchen Schauspielerinnen und Schauspielern besetzen muss. Man ist da völlig frei.
Auch
man
nicht,
kann,
wie man es umsetzt. Ne? Wie mache ich das in der Kulisse? Wie kann ich das darstellen und so? Ne?
Ganz genau. Also all diese Begrenzungen sind weg und es kommt eben ganz viel dazu. Vor allem das, was ich beim Theater machen vielleicht so, wenn man das so will, am meisten vermisse. Das ist so der Blick in die Köpfe der Figuren oder meist ist es ja eine Hauptfigur, die im Fokus steht und hier war es bei Das letzte Aufgebot ist es auch im Theaterstück so gewesen, dass Jakob die Hauptfigur war und oder immer noch ist und dass der Roman das übernommen hat, in dem Jakob jetzt der Ich-Erzähler ist, der das im Präsens in seiner Gegenwart erzählt seine Geschichte, seine Eindrücke und da natürlich dann im Roman ganz viel dazu kommt, kommen muss an Sinneswahrnehmungen, an Gedanken, an Assoziationen, an Unsicherheiten und so weiter, was man so auf der Bühne zwar irgendwie als den Subtext dann versucht, auch ein bisschen sichtbar zu machen, aber wo man nicht so frei ist natürlich, wie wenn man einfach schreiben kann und erzählen kann. Ja.
Die Geschichte beginnt am 18. August 1944, das ist der Geburtstag von Jakob. Mhm. Er wird 15. 1944 ist also klar, es herrscht Krieg. Sein Vater, den hat er schon lange nicht mehr gesehen. Das letzte Lebenszeichen ist, glaube ich, liegt 2 Jahre zurück.
Ja.
Er erscheint ihm allerdings, und das sind die ersten Zeilen in dem Buch, in einem, ja, es ist eigentlich ein Albtraum, mhm, der immer wiederkehrt, ne?
Ja.
Dass der Vater am Abgrund hängt und er, Jakob, kann ihn nicht retten.
Ja.
Damit geht die Geschichte los. Er hat also Geburtstag und bekommt natürlich ein Geschenk, ein altes, neues Paar Stiefel.
Mhm.
Er selber läuft schon seit 4 Monaten barfuß rum, weil die alten Schuhe zu klein waren. Und jetzt packt er voller Vorfreude diese Stiefel aus, zieht die an und er merkt, oh nein, die passen nicht. Aber er mag es seiner Mutter auch nicht sagen, weil er sagt, Mensch, die hat sich das vom Munde abgespart. Diese Szene, mein Sohn, der übrigens auch Jakob heißt, hatte jetzt Geburtstag und ich habe das gelesen, diese Zeilen, und dachte, da ging sofort los, in was für einer Überflussgesellschaft wir leben. Wir haben die Geschenke schon reduziert und er ist sowieso keiner, der großartige Wünsche hat. Der freut sich über Kleinigkeiten, was ich schon mal gut finde. Und trotzdem ist es viel zu viel. Und das schoss mir durch den Kopf, als ich das gelesen habe. Es hat sofort mich auf irgendeine Weise bewegt und reingezogen.
Toll, ja.
Ich finde, es ist ein toller Anfang,
vielen Dank,
den ihr da gewählt habt.
Mhm.
Es geht dann weiter. Erzähl vielleicht ein bisschen was. Er freut sich am Anfang des Buches auf die Hitlerjugend, da ein Teil von zu sein. Und ich finde, er hat auch einen guten Freund, das wirkt alles noch so sehr naiv.
Mhm.
Gar nicht so, wenn die darüber erzählen und man freut sich über Geburtstagsgeschenke und über den Alltag, irgendwie Kartoffel auf dem Kartoffelacker und so. Und die nehmen das gar nicht so wahr, dass die Welt gerade in Schutt und Asche liegt.
Ja,
ne?
Ja, absolut. Also das ist, glaube ich, für diese Generation, das ist ja auch die Generation meines Vaters, sehr typisch war so, ne? Die, auch wenn es da sehr unterschiedliche Verhältnisse natürlich gab, unsere Geschichte, also hier das letzte Aufgebot spielt ja in einem ganz kleinen Dorf, wo es relativ unpolitisch zuging, in der Eifel, genau. Und wenn man jetzt ein ähnlich altes Kind vielleicht in einer Großstadt wie Berlin hat oder so, dann sieht die Sache natürlich unter Umständen in Details anders aus. Aber insgesamt war da natürlich zum einen mal die Propaganda des nationalsozialistischen Regimes, die einfach gegriffen hat und die einfach an dem Punkt noch funktioniert hat, dass die Leute, die sich nicht sehr dafür interessiert haben und die nicht besonders kritisch auf Dinge geguckt haben, erstmal einfach geglaubt haben, was man ihnen erzählt hat. So, ne? Und das bröckelte natürlich in diesem Jahr 44, wo der Roman auch beginnt, dann immer mehr, weil immer deutlicher wurde, dass das so irgendwie alles nicht stimmen kann und man musste nicht mehr so furchtbar kritisch sein, um zu merken, dass das nicht passt. Aber jetzt aus der Sicht von so einem 15-Jährigen oder so einer Gruppe von 15-, 16-Jährigen, die erstmal eigentlich so unmittelbar nicht viel davon abkriegen, die auch nie was anderes erlebt haben im Grunde genommen als ein Land im Kriegszustand. Die waren irgendwie 8 oder 9, als der Krieg begonnen hat. So, ne? Also die haben kaum noch Erinnerungen an eine Zeit im Frieden. Und so viel hat sich dann auch gar nicht dramatisch verändert, außer dass die Väter alle irgendwie weg sind. Für die ist das halt erstmal gesetzt, was man ihnen sagt. Ne? Und wenn es heißt, ja, der Endsieg kommt jetzt bald und da kommt noch eine neue Rakete und dann klappt das und so, dann ist das erstmal so. Ne? Also so habe ich das in all dem, was ich so dazu gelesen habe, wahrgenommen und versucht, das auch so dann ja in dieser relativ unschuldigen Rahmenbedingungen dieses Dorfs, das ja fast was Idyllisches hat, in gewisser Weise im Kontrast zu den äußeren Verhältnissen jedenfalls das darzustellen.
Ja, und eben, dass dieser Protagonist selbst ein Kind ist, ein Jugendlicher meinetwegen. Ich glaube, das konnte ich mir sofort vorstellen, wenn Gleichaltrige das vielleicht dann im Theater sehen, dass sie sich da vielleicht reinversetzen können. Und wenn dieses Denken anfängt, Mensch, wie gut geht es uns doch?
Ja.
Und wie schlecht ging es denen damals? Wobei, wenn man das so liest, hat man nicht das Gefühl, dass die das Gefühl haben, ihnen geht's schlecht.
Richtig, oder? Genau, ja.
Also
Nee, genau, weil die ja denken, weil die das auch gar nicht anders kennen. Auch die Armut, die da in diesen Eifeldörfern ja überall herrschte, war ja für die, die da drin aufwuchsen, erstmal, wenn sie jetzt nicht unmittelbar Hunger litten oder frieren mussten oder so, nichts Ungewöhnliches. Und wenn alle drumherum genauso arm sind, ist das ja auch viel besser zu ertragen, als wenn einer oder eine arm ist im Rahmen, wo allen anderen es viel besser geht. Mhm. Ne?
Solche Familien, solche Jungs wie Jakob hat es natürlich zuhauf gegeben. Trotzdem muss man sagen, das ist eine komplett fiktionale Geschichte.
Ja.
Auch das Eifeldorf?
Auch, ja. Mhm. Also wir haben, dieses Eifeldorf gibt es nicht. Es gibt einen Bach mit dem Namen Steinbach, aber es gibt keinen Ort Steinbach. Und ich hatte fürs Theaterstück eine Idee, welcher Ort das sein könnte, aber ohne das detailliert zu recherchieren und ohne dass irgendeine der Figuren dort tatsächlich gelebt hätte oder irgendwas von dem tatsächlich da gespielt hätte. Und für den Roman habe ich sehr bewusst dann entschieden zu sagen, bevor das nachher irgendwie Verwechslungen gibt oder irgendwer sich auf den Schlips getreten fühlt, weil irgendwas dann einen Zusammenhang hergestellt wird, machen wir nochmal sehr deutlich auch über den Ortsnamen und die Beschreibung des Ortes, dass es das so nicht gibt und dass es auch die Menschen, die da konkret handeln, nicht gegeben hat. Ja.
Es gibt eine Szene, die so banal erscheint. Da kommt Jakob rein mit seinem Kumpel und hat die schweren Stiefel an und stapft so. Und seine Freundin Maria, verkriecht sich unters Bett, weil sie da mit diesem Geräusch so ganz schlimme Erinnerungen verbindet. Ich fand, das hat so eine Wirkung. Das ist so eine kleine Szene eigentlich, die aber bei einem anderen Menschen so was Großes, so in diesem Fall so eine Angst auslöst.
Ja. Das liegt in dem Fall, ich will das jetzt nicht spoilern, aber in dem Fall natürlich an dem, was das Mädchen mit diesem Geräusch verbindet und was ich da hat sich halt eine ganz schreckliche Erfahrung an dem Geräusch, das Stiefel machen, wenn sie über einen rohen Holzboden eben relativ unachtsam laufen, was so für jemand, der diese Erfahrung nicht gemacht hat, kein schlimmes Geräusch ist, sondern einfach nur vielleicht ein bisschen laut oder ein bisschen roh oder so, ne? Aber für die in Verbindung mit der falschen Erinnerung in dem Fall kann es halt ein Trauma wieder hervorrufen oder in Erinnerung rufen. Und so ist es in dieser Geschichte, ne? Dass dieses harmlose Geräusch einen riesigen Schrecken beinhaltet, mitbringt für die eine Figur, ja.
Ich bewege mich auch schon ganz vorsichtig, weil ich auch nicht zu viel verrate. Nee. Ich schieb das immer ganz gerne auf die Seite der Autoren. Was können wir über Jakob noch verraten, ohne zu viel zu sagen? Wie werden wir ihn erleben? Wie entwickelt sich dieser Charakter?
Das, was ihn, glaube ich, ausmacht zunächst mal, ist, dass er kein besonders mutiger und kein besonders entscheidungsfreudiger Mensch ist, sondern eben bisher eigentlich so gut durchgekommen ist, indem er irgendwie so ein bisschen überall mitmacht und er ist nicht faul, arbeitet auf dem Feld, wenn das verlangt wird, er verdient ein bisschen Geld dazu, damit die Familie besser über die Runden kommt, weil der Vater halt schon lange weg ist, er macht auch bei der Hitlerjugend mit, er ist ein guter Sportler, aber er ist kein Fanatiker und er ist keiner, der da vorne wegläuft oder so, also so ein Mitläufer, der...
Eigentlich so ein grundguter Junge.
Genau, sagen, ne? Genau, kann man sagen, der will auch niemandem was Böses, der ist irgendwie eigentlich mit seiner Existenz so glücklich und zufrieden, vor allem seit er sich eben in Maria verliebt hat und seit die beiden ein Paar sind, ist das halt für ihn eigentlich das absolute Glück erstmal, ne? So, und dann kommt er in diese ganz, ganz schwierige Situation, die man auch ohne Erfahrung von irgendwas vergleichbar Schrecklichem wie Drittem Reich, Zweiter Weltkrieg und so weiter, glaube ich, wo jeder Mensch gut andocken kann, gedanklich, nämlich, dass er eine völlig dagegen gerichtete Aufforderung an ihn kommt, nämlich wir, die Gesellschaft, das Dritte Reich erwarten jetzt von dir, dass du für uns alle kämpfst und an die Front gehst, ja, so. Und das ist natürlich sehr massiv und sehr extrem und vorbereitet durch die Indoktrination, die in der Hitlerjugend all die Jahre schon stattgefunden hat. Das kommt nicht so völlig überraschend, aber für den Jungen in dem Moment halt total überraschend und als eine totale Überforderung, weil er eben einerseits unbedingt mit Maria zusammen sein will und so viel Zeit wie möglich mit ihr verbringen will und auf der anderen Seite diesen Erwartungsdruck spürt und merkt, dass er da auch irgendwie nicht gut rauskommt, wenn er dem jetzt nicht nachgibt, so, ne, weil das einfach nicht toleriert werden würde von denen, die da Sagen haben, so, ne? Und über diesen Konflikt, dem er da erstmal sehr massiv ausgesetzt ist, auch so ein bisschen hilflos ausgesetzt ist, macht er dann im Laufe der Geschichte eine ziemlich große Entwicklung durch, würde ich sagen. Also eine sehr positive Entwicklung im Nachhinein. Und wird vom Kind zum Erwachsenen, kann man sagen. Und das ist so die zentrale Entwicklung, die der Roman erzählt. Ja.
Das sind viele, viele Biografien aus der Zeit damals, dass Kinder sehr schnell lernen, ja, sehr schnell erwachsen wurden
im Grunde genommen. Ja, werden mussten zwangsläufig. Werden mussten, ja. Er schon, also Jakob schon vorher auch, weil er eben als Ältester von zwei Söhnen irgendwie jetzt, nachdem der Vater seit über 2 Jahren im Krieg irgendwo ist, wie sie nicht mal wissen, ob er noch lebt.
Genau, es gibt er noch den halt, Emil, den Bruder.
Genau, er hat noch einen kleinen Bruder.
Die Mutter, die glaube ich innerlich gar nicht mehr damit rechnet, dass der Vater, dass der Mann zurückkommt.
Genau, genau. Die geht davon aus, dass der gestorben sein wird und der war halt an der Ostfront und so kann man, glaube ich, spoilern, dass das passiert dann nachher auch tatsächlich. Ne? Also der hat das nicht, hat den Zweiten Weltkrieg nicht überlebt, der Vater. Jedenfalls ist der Jakob schon eine ganze Zeit eben der älteste Mann im Haus und fühlt sich da irgendwie verantwortlich und versucht halt irgendwie so gut es geht mitzuhelfen und mit Geld zu verdienen, obwohl er mit gerade 15 eigentlich auch ja dafür noch ein bisschen jung ist, so aus heutiger Sicht allemal. Ne?
Es ist, nachdem ich viel gelesen habe, würde ich sagen, kein Buch speziell für Kinder. Es ist jetzt auch keine Kindersprache oder so. Nein. Das ist wirklich ein Buch für viele Generation, oder? Durch die Bank weg.
Das würde mich sehr freuen. Freut mich sehr, dass du das so wahrnimmst. Ja, das
ist jetzt kein, wie gesagt, kein Kinderbuch.
Das auf gar keinen, also ja.
Ich sage nochmal das letzte Aufgebot von Moritz Seibert aus dem Caribou Verlag. Danke für den Besuch.
Vielen Dank.
Übrigens, wenn ihr mir eine E-Mail schickt, betreff das letzte Aufgebot, Adresse findet ihr in den Shownotes, dann schenke ich euch gerne ein Exemplar des Buches, das hat Moritz mir extra für einen von euch dagelassen. Dieses Exemplar geht an den Schnellsten beziehungsweise an die Schnellste unter euch. Und damit Themenwechsel, mein nächster Buchtipp ist wieder ein Thriller, 17 Years Later. Da hat mich der Klappentext sofort neugierig gemacht. Eine ganze Familie wird grausam ermordet und der Täter, Bill, wird gefasst. Er wird verurteilt und landet im Knast. Jetzt 17 Jahre später will die Podcasterin Sloane den Fall wieder aufrollen. Sloane hat so eine Art Cold Case Podcast. Sie stößt auf diesen Fall und fängt an mit ihrer Recherche und findet schnell heraus, dass diesem Bill kein fairer Prozess gemacht wurde. Da wurden Zeugen nicht befragt, es wurden Alibis nicht überprüft und es dauert gar nicht lange. Da findet sie auch neue Hinweise, die ein ganz anderes Licht auf diesen Mordfall werfen. Und das ist die zentrale Frage in diesem Buch. Als Leser habe ich mich von vorne bis hinten gefragt, ist Bill tatsächlich der Mörder dieser Familie oder war es doch jemand anderes? Der Roman arbeitet mit Rückblicken. Also nach und nach ergibt sich ein Gesamtbild, nach und nach erschließt sich der Zusammenhang. Ich mochte das Tempo, mit dem die Story vorangetrieben wird. Ich mag den Charakter des Bill, der facettenreich, auch ein wenig geheimnisvoll ist. Es gibt neue Wendungen, also sehr gelungen. Und daher meine Empfehlung für 17 Years Later aus dem Lübbe Verlag. Und damit wir im Rhythmus bleiben, kommt jetzt Kat, mein zweiter Gast. Und ich sage herzlich willkommen hier im Bücherpodcast Thomas Hillebrand. Schön, dass es geklappt hat.
Vielen Dank, dass ich da sein darf.
Wieder zurück im geliebten Rheinland. Du warst länger unterwegs, bist öfter mal weg, ne?
Ich bin öfter weg, ja, weil ich bin zwar offiziell jetzt im Ruhestand, aber das Wort vom Unruhestand trifft es ziemlich gut. Also ich bin Rheinländer mit Leib und Seele, aber eben auch durchaus viel unterwegs.
Wir wollen über einen interessanten Typen sprechen, über den du viel geschrieben hast. Es geht um Guido Kunze, unterwegs zwischen Alltag und Abenteuer. Und Guido Kunze ist das, was ich so einen Extremsportler nennen würde. Trifft es das?
Das trifft es, also Ultrasportler, Extremsportler. Aber auf der anderen Seite trifft es auch wieder nicht ganz, weil es zu kurz springt. Also Guido Kunze wohnt in Mühlhausen in Thüringen und in der ganzen Ultrasportszene ist er wohl der bunteste Vogel und auch der unbekannteste. Also es ist eben nicht jemand, der, weiß ich nicht, 100 Ironman hintereinander und dann noch den 101. oder 10-mal um die Welt segelt oder ähnliches, sondern das ist ein, ich sag mal, ganz normaler Mensch mit Familie, zwei Kindern, kleinem Sportladen, und der ist Ende November 60 geworden und macht eben jetzt seit knapp 30 Jahren Projekte, die also oft jenseits, sag ich mal, der Vorstellungskraft sind, was die menschliche Leistungsfähigkeit angeht, aber immer auf dem privaten Sektor. Also er hat keinen Großsponsor, er verdient damit kein Geld, sondern muss irgendwie die Kohle zusammenkratzen, um eben Flugtickets zu holen. Und sein Team, was er für solche Sachen bringt, wie Race Across America, 5000 Kilometer einmal quer durch die USA, sein Team kommt aus einem Freundeskreis, er fragt rum. Dann gibt's Leute, die eben ihren Jahresurlaub dafür hergeben, die die Tickets selber zahlen und die nachher, ich habe mit vielen logischerweise gesprochen für das Buch, die eben nachher sagten, das Abenteuer meines Lebens. Und wir sind ihm heute noch dankbar, dass wir dabei sein durften. Also so muss man sich das vorstellen.
Du bist selber Autor beziehungsweise Journalist. Du kommst dann aber wiederum, du bist jetzt kein Sportjournalist, sondern du kommst eigentlich aus dem Wissenschaftsbereich.
Ja, exakt. Also ich war lange Jahre beim WDR, selbstständig als Wissenschaftsjournalist, also in der Wissenschaftsabteilung. Jetzt auch mit einer eigenen kleinen Produktionsfirma, mit meinem Freund und Kollegen, haben wir immer Beiträge produziert. Und 2014 rief mich ein Bekannter von mir an, hör mal, hier hat irgendwie so ein verrückter Typ sich gemeldet.
Verrückter
Typ. Der hat mich nach Karten der Atacama-Wüste in Chile und Karten des Ojos del Salado, des höchsten Vulkanes der Erde, gefragt. Der will da mit dem Fahrrad hoch. Das ist sowas von schräger Vogel, aber das wäre doch vielleicht ein toller Film. Hier ist die Nummer, ruf doch mal an. Ja, immer auf der Suche nach neuen Projekten. Dann habe ich den Guido Kunze angerufen. Und das war sofort irgendwie die berühmte Wellenlänge. Ja gut, lange Rede, kurzer Sinn.
Aber du hast dich schon im Vorfeld gefragt, was mag das für ein Typ sein?
Absolut, absolut, weil ich habe noch nie was von ihm gehört und habe dann natürlich gelesen, dass er, also wir reden von 2014, dass er 2013 als erster die Erlaubnis bekam, über die chinesische Mauer zu fahren. Der ist also von der Küste bis nach Peking 600 Kilometer auf der chinesischen Mauer gefahren. Der hat Wüstenläufe gemacht, also solche Aktionen, die jenseits meiner Vorstellungskraft waren. Das hatte ja nichts mit meiner Art des Journalismus zu tun. Mhm. Und dann ist daraus nach ziemlich harter Arbeit ist wirklich eine TV-Doku draus geworden, die Chile Challenge, über dieses Projekt. Also wir waren im Oktober 2014 dann knapp 4 Wochen in Chile und waren dabei, wie er wirklich, wenn ich mich recht erinnere, auf 6232 Meter mit dem Fahrrad gefahren ist.
Das heißt, dieses Abenteuer hast du selber auch erlebt?
Das habe ich live miterlebt. Also wir waren dabei, großes Kino, 2 Kamerateams. Wir sind wirklich, also wir waren 2,5 Wochen zu Akklimatisierung, weil Höhe ist ja ein wirkliches Thema. Das ist auch ein großes Kapitel nachher im Buch geworden. Wir waren bei einem Höhenmediziner aus der Schweiz. Guido hat sich dann wirklich kundig gemacht. Das war Teil der Geschichte. Und wir waren dann wirklich dabei. Nach den 2,5 Wochen sind wir dann wieder von unserem Basecamp auf knapp 4.500 Meter runter an die Pazifikküste. Er war mit dem Hinterrad quasi im Wasser und dann go. Und 2,5 Tage später, 140 Kilometer, endete das Ganze dann auf 6.232 Metern und ist eben der offizielle Höhenweltrekord mit dem Fahrrad. Und da war, also wirklich, der ist jeden einzelnen Meter gefahren und während wir japsend dann, also über 6.000 wird die Luft im wahrsten Wortsinn echt dünn. Und der Typ ist halt mit dem Fahrrad da hoch. Und dann ging's halt irgendwann nicht mehr. Und wir haben ihn dann einigermaßen lebend wieder vom Berg runter bekommen. Und das war wirklich, also da sind wir uns logischerweise ziemlich nahe gekommen.
Aber was war das denn am Ende auch so, wo du auch gesagt hast, wow, das war Das beste Erlebnis ever? Oder hast du Gott sei Dank haben wir das überlebt?
Also beides. Also in der Aktion selber ging es wirklich drum, schaffen wir das, schafft er das? Ich habe natürlich gedacht, ups, wenn er jetzt wirklich ablust und es nicht schafft, ist die Geschichte des Scheiterns, wäre das sozusagen auch eine TV-Doku wert. Mhm. Also insofern waren wir alle happy, als er wirklich da hochkam. Also in diesem Augenblick einfach nur Gott sei Dank, aber im Nachhinein ist es wirklich so, das ist eine Story, die ich immer wieder gerne erzähle, muss ich ehrlich sagen. Also weil's wirklich also so in meiner beruflichen Laufbahn oder überhaupt das körperlich und so härteste Abenteuer letztendlich war. Und da war ich auch keine 20 mehr. Naja, und dann kam Ende 22 sein Anruf, mit dem quasi das Buch angefangen hat. Er sagte einfach, hör mal, bei mir hat der Eulenspiegel Verlag aus Berlin angerufen, ob ich nicht eine Biografie schreiben will. Ich habe gesagt, würde ich gerne machen, ich kann nur nicht schreiben, ich kenne aber einen, der das kann. Und dann hat er mich angerufen und ja, und so hat das Ganze dann angefangen.
Und entstanden ist ein, ja, wie bezeichne ich es am besten? Es ist kein reines Porträt über Guido Kunze, es ist mehr. Du hast auch dein Wissenschafts-Know-how mit einfließen lassen.
Ich sagte, wenn man schon, Chile ist ein Beispiel, über dieses Wahnsinnsabenteuer schreibt und Höhenweltrekord, dann muss ich auch drüber schreiben, was macht Höhe mit dem Menschen? Warum ist das überhaupt so? Also was läuft im Körper ab, wenn der Sauerstoffpartialdruck sinkt etc. pp., um das überhaupt einzuordnen? Oder ein Beispiel ist, 2017 war das Lutherjahr, 500 Jahre Reformation. Und Thüringen, wo er ja wohnt, in Mühlhausen, ist Zentrum der Reformation. Also hat er sich ein Projekt überlegt. Das ist auch ein Beispiel, wie er seine Sportprojekte macht. Und hat gesagt, okay, ich transportiere Briefe von Jugendlichen aus Thüringen, aus Erfurt zum Papst nach Rom. Und das auf den Spuren von Martin Luther, der auch eine Pilgerreise gemacht hat, aber eben mit dem Fahrrad. Das sind 1600 Kilometer und die fahre ich in 90 Stunden. Also
90 Stunden?
Also nur mal so eine Hausnummer.
Ja klar.
Und die fahre ich alleine.
Warum auch Stress machen?
Man
kann sich doch Zeit lassen.
So nach dem Motto, meine Pilgerreise. Also war mir klar, in dieses Kapitel muss einfach rein, abgesehen davon, wer war Luther, die Ablassbriefe, wie war das am Anfang des 16. Jahrhunderts, was war die Situation der Kirche, warum feiern wir überhaupt 500 Jahre Reformation und. Und so ist jedes Kapitel, er ist die Tour de France nachgefahren, das ist auch eine Nummer, da um ein Zeichen gegen Doping zu machen, eben wie gesagt über die chinesische Mauer gefahren nach 3 Jahren Vorbereitung. Oder jetzt Kakaobohnen vom Süden Ecuadors bis nach Erfurt transportiert, um auf die Situation von Kakaobauern und fairen Handeln.
So. Also das sind nicht nur diese Just-for-Fun-Geschichten, um sag ich mal, verrückte Schlagzeilen zu produzieren, sondern da steckt auch immer inhaltlich was dahinter, immer eine Message auch.
Das ist der Punkt. Also man kann relativ klar nachführen, also wie sich das entwickelt hat. Ich meine, es ist so, er war immer sportlich und ein Freund hat ihn gefragt, hör mal, du läufst doch auch gerne, willst du nicht mal einen Marathon laufen? Und er hat gesagt, so ein Blödsinn, 42 Kilometer, Quatsch, bin ja nie gelaufen. Komm, such's doch mal. Dann hat dieser Freund ihn so lange jetzt überzeugt, dass er sagt, okay, da gibt es einen berühmten Rennsteiglauf, ein sehr bekannter Lauf und Guido läuft diesen Marathon, fängt an, läuft den durch, ist im Ziel und denkt sich wie und darüber machen sich die Leute einen Kopf und läuft im Prinzip die Strecke nochmal. Also weil er gemerkt hat, Marathon ist eigentlich ist kein Marathonläufer, eigentlich ist ein schlechter Marathonläufer, weil die Strecke zu kurz ist. Dann hat er gemerkt, irgendwie so. Und dann ist er halt wirklich in diese Läuferszene reingekommen und hat halt wirklich Wettkämpfe mit Startnummern und allem Pipapo gemacht. Dann war das jetzt out, also keine Wettkämpfe mehr. Dann hat er sich selber Ziele gesetzt. Ich will den Weltrekord, schnellste Durchquerung von Australien mit dem Fahrrad. Mhm. Solche Dinge, also die Höhenweltrekord, die eigenen Sachen. Und dann kommt die dritte Phase, dass er Projekte macht. Also ich will auf Doping bei der Tour de France hinweisen, auf diese Doping-Sache. Und dann hat er ein Projekt gemacht, in dem er 2008 die Tour de France, dass er 10 Tage nach der offiziellen Tour, 10 Tage später losgefahren ist, der offiziellen Tour hinterher gefahren, aber die Etappen durchgefahren ist und die ganze Horde von Radfahrern einen Tag vor Paris eingeholt hat, überholt hat und ist als erster 2 Stunden vor allen anderen über die Champs-Élysées gefahren.
Der hat die alle quasi überholt.
Ja, also Tour de France, Etappenrennen, ja. 21 Tage, immer ja. Höchstleistung, 4, 5, 6 Stunden am Tag, wie die Bescheuerten fahren die da rein. Das macht die Leute dopinganfällig, weil die jeden Tag quasi in Sprintrennen fahren. Und er hat gesagt, wenn ich zeige, dass nicht 3.500 Kilometer das Problem sind oder diese riesen Berganstiege, sondern diese kurzfristigen Höchstleistungen jeden Tag, dann hat er gesagt, ich gebe den 10 Tage Vorsprung und ich fahre einfach durch. Also der ist dann 2, 3 Etappen am Tag durchgefahren und hat dadurch am Ende, also die sportliche Leistung ist im Prinzip gleich, nur eine andere, also gleich, aber doch anders und ist sozusagen am vorletzten Tag hat er die Tour eingeholt.
Und das kannst du auch wissenschaftlich noch belegen, weil wenn man das jetzt so hört, ja, ja. Denkt man, das ist ja irgendwie total paradox, irgendwie macht das doch keinen Sinn, ohne Ruhepausen und so.
Es geht aber, also zum Beispiel das Race Across America ist in Extremsportkreisen eigentlich das härteste Radrennen der Welt. Also man von West- zu Ostküste der USA, 5000 Kilometer, wird auch seit den 80er Jahren gefahren. Da reden wir 5000 Kilometer in 12 Tagen. Das geht nur, wenn man am Tag 20 bis 22 Stunden fährt. Und da man auf dem Rad relativ schlecht schlafen kann, heißt das 2 bis 4 Stunden Ruhepause am Tag. Eigentlich sagt jeder, das ist nicht normal, aber die Frage ist, was ist normal? Er ist eben jemand, der das sicherlich braucht, der das kann, dem die Gene halt in die Wiege gelegt haben, dass er nicht 8 Stunden durchschlafen muss, sondern eben weniger, deutlich weniger. Er hat sich auch ein Umfeld geschaffen, also seine Frau Gabi, er war 18, sie war 16, als sie sich kennenlernten, seitdem sind die zusammen, das ist ein Team. Und diese Grundhaltung, von der man ja immer wieder hört, geht nicht, gibt's nicht, die viele aber nur so vor sich her tragen und eigentlich nicht meinen. Aber für ihn gilt das. Also es sind eben solche Sachen, das haben mir Leute auch bestätigt. Guido sieht im Fernsehen eine Doku über die chinesische Mauer. Und beim Fernsehschauen denkt er, ist da eigentlich schon mal jemand mit dem Fahrrad drüber gefahren? Und die Antwort ist nein. Und dann geht nicht, gibt's nicht, dann frage ich doch mal. So, ich wüsste gar nicht, wie ich anfangen soll, aber über ja fast 3 Jahre mit den Behörden mit irgendwie dem Besitzer eines China-Restaurants, der den kannte und der kannte, es ist eine Wahnsinnsstory, hat er die Erlaubnis erhalten, hochoffiziell über die chinesische Mauer zu fahren.
Dürfte er da alleine hoch oder wurde das von den
Behörden?
Nee,
das ist dann richtig, daraus ist ein richtiges, also er war dann mit 7, 8 Leuten dabei, seine Familie ist, sobald es geht, seine Frau und Kinder sind dabei. Nein, und dann gab es von chinesischer Seite, wurde dann Fahrer gestellt. Also am Ende war es, glaube ich, 25 Leute, die da mit ihm da rum. Aber seine Crew, die haben Jahresurlaub, die haben die Tickets selber gezahlt, jetzt und so weiter und so weiter. Und ein ähnliches Beispiel, was ich einfach faszinierend finde, 2017, das Lutherjahr, 500 Jahre Reformation. Ja, ich fahre mit dem Fahrrad nach Rom. Aber dann will ich ja den Papst treffen. Kennt jemand den Papst? Guido fragt rum, guckt, macht, tut Ähnliches und bekommt über 5 Ecken dann quasi mit seiner Familie, also mit insgesamt 7 Menschen, durfte er dann in der ersten Reihe Anschluss an die Papstaudienz hat er dann ein persönliches Treffen mit Papst Franziskus gehabt. So, und hat ihm dann das überreicht und also das ist etwas, was ein absolutes Wesen ist, also dieses, ich entwickle Ideen und dann mache ich daraus, also jetzt seit 10, 15 Jahren, ich entwickle Ideen und möchte eine Botschaft bringen und das mit sportlichen Extremleistungen letztendlich verbinden. Und das ist wirklich das, was ich sagte, dass er in dieser extremen Ultrasportszene der bunteste Hund ist und der unbekannteste, weil er eben nicht 100 Auenmähen und die Medien sind dabei und dann sagt er dann...
Er springt auch nicht aus der Stratosphäre irgendwo
runter.
Oder
sonst irgendwas oder 5-mal, 6-mal, 10-mal um die Welt, weil irgendwann kommt einer, der ist 11-mal oder sonstige Dinge oder meine 1000 Marathons oder whatever. Sondern es sind eben Dinge wie auch... Zum Beispiel, sein Sohn war damals 14, die gehen im Supermarkt, die Geschichte stimmt einfach, gehen im Supermarkt einkaufen. Sein Sohn hatte in der Schule, war so Nachhaltigkeit und Welt und globaler Handel und so, das war so im Soziologieunterricht. Und er sieht eine Tafel Schokolade mit super Sonderangebot, 39 Cent. Und dann hat er gelernt, fairer Handel, geht das? Fragt Papa, weißt du, wieso kann das so billig sein? Ich habe keine Ahnung, sagt der Papa, aber recherchieren wir doch mal. Mhm. Und daraus ist dann ein großes Projekt geworden, in dem er eben dann 25 Kilo Kakaobohnen aus dem Süden Ecuadors von kleinen Kakaobauern durch Ecuador und Kolumbien über den Atlantik, dann in Lissabon, dann über die ganze Strecke an der Côte d'Azur entlang am Mittelmeer bis nach Erfurt gefahren ist. Und dort wurde das dann bei einem Chocolatier, daraus wurden dann Tafeln, die wurden dann versteigert, um dann eben sozusagen diesen Kakaobauern zu helfen und das Thema auf diesen Nachhaltigkeitsaspekt oder so zu bringen. Also ein Thema und eben, also ein wichtiges Thema, wichtige Themen und das eben verbinden mit sportlichen Höchstleistungen, wo man denkt, hallo.
Ihr seid mit dem Buch, ich habe es eingangs schon gesagt, auf Tour. Das ist so ein Mix aus Lesereise und Talk, hast du schon gesagt. Ja,
ja, also klar hat der Verlag auch, der Eulenspiegel Verlag, die haben natürlich auch ja viele Produkte und dann gibt es Lesungen und so. Und dann war, jetzt um es so zu sagen, ich habe keines der Abenteuer von Guido quasi erlebt. Das ist sein Ding. Auf der anderen Seite hat er keine Zeile dieses Buches geschrieben.
Das heißt, strikte Arbeitstrennung. Ja.
Strikte Arbeitstrennung. Deswegen wird es wenig Sinn machen, wenn er da sozusagen auf der Bühne steht und erzählt was oder ich nur lese. Und diese Kombi halt, dass wir das so machen, ich lese halt Auszüge, um dann eben zu fragen, okay, und wie ging es dann weiter, Guido? Oder diese Hintergründe, dann gibt es tolle Bilder, also das ist eben dann auch so ein bisschen Multimedia. Ist ein ziemlich unterhaltsames Programm und die Premiere war im letzten Jahr, Mitte November, habe ich auch gelernt, dass es sowas gibt, im Bratwurstmuseum in Mühlhausen in Thüringen.
Ja, wo?
Ja, wo wenn auch nicht, sonst, ne? Wenn nicht im Bratwurstmuseum. Dort gab es eben ein Event und die Leute, Guido ist der Local Hero oder der Regionale, ist so ein Thüringen-Vertreter, also der ist wirklich sehr ein großer Lokalpatriot und man hat ihn halt gefragt, willst du nicht? Ja, dann hat er mich, sollen wir nicht? Und das war quasi der Startschuss und dann haben wir jetzt zwei Tage später auch nochmal im Theater in Mühlhausen, dann gab es Mitte Dezember eine Lesung in Bonn, die ich dann organisiert habe, hier in Bonn-Duisdorf im Kulturzentrum Hartberg. Mhm. Aber es ist zumindest die Resonanz in der Kombi, also nur Lesungen, glaube ich, dann würden die Leute schnarchend nach 30 Minuten vom Stuhl fallen. Aber hier haben wir ein strammes 2-Stunden-Programm, was aber ziemlich kurzweilig ist.
Für Guido nichts, aber...
Ja, für Guido ist nichts, ne? Aber das ist also dieser Ping-Pong, eben dieser Ping-Pong-Effekt und das... kommt ziemlich gut an.
Dann hoffen wir, dass es euch auch demnächst mal hier zu uns nach NRW verschlägt, ins Rheinland.
Wieder mal. Also gerne, ich muss sagen, ich trommel dann auch. Es ist ziemlich unterhaltsam und ich sage auch so, die Menschen, es ist, ich bin da ehrlich, mein erstes Buch. Mhm. Und natürlich, als wir noch in unserer Blase waren, der Verlag sagte super, der Lektor sagte gut. Also sie haben es veröffentlicht. Es ist auch sehr, sehr gut jetzt produziert. Es gibt viele Fotos. Es gibt also, weil ohne das funktioniert es nicht. Also wir haben, weiß ich nicht, 150 Fotos in dem ganzen Werk auch noch eingebunden, die das Ganze wirklich unterstreichen, was man eben sieht, wie er halt wirklich agiert.
Vielleicht hört es einer und sagt, Mensch, das wäre genau das, das Richtige. Ich habe eine kleine Buchhandlung oder irgendwie sowas. Ne? Also Anfragen gerne an uns, an mich. Wir leiten das alles gerne weiter, wer weiß.
Das würde mich logischerweise freuen. Es liest sich, wenn man den ersten Lesern glauben mag, sehr gut. Wie gesagt, weil ich habe es eben so angelegt, wie ich Filmtexte, eine Reportage, also ich bin dabei mit vielen Zitaten von Menschen, die dabei waren, die dann den Blick von außen haben, dass nicht nur Guido, ich bin toll, ich bin toll, ich bin toll, sondern dass Menschen eben von außen drauf schauen und dann zum Beispiel sagen, dass er am Anfang seiner, nennen wir es Karriere, in einer teilweise nicht nachvollziehbare Naivität auch gehandelt hat, weil er einfach sagt, ich mach das dann. Aber wenn man zum ersten Mal durch die marokkanische Wüste läuft und einfach sagt, ich mach das mal, dann kann das auch mal fast tödlich enden. Und das war zum Beispiel auch so. Also seine Karriere hätte eigentlich bei seinem ersten internationalen Auftritt schon enden können, weil er sich in der Wüste verlaufen hat und das ist der große Gag des Jahres, nur durch ein koreanisches Filmteam, das zufälligerweise, man glaubt es kaum, stimmt aber, in der Wüstenaufnahmen gemacht hat, die haben ihn gefunden. Also wäre das koreanische Fernsehen nicht zu dieser Zeit in der marokkanischen Wüste gewesen, würden wir jetzt nicht über Guido Kunze sprechen.
Guido Kunze, ein verrückter Typ durch und durch, und Thomas Hillebrand hat über ihn geschrieben. Alle Infos zum Buch bekommt ihr in den Shownotes, und sobald die nächsten Termine hier im Rheinland feststehen, geben wir das gerne weiter. Danke für den Besuch.
Vielen Dank.
Und damit haben wir die letzte Seite dieser Ausgabe umgeblättert. Alle Bücher dieser Folge schreibe ich noch in die Shownotes. Ich bin Sven Javorek. Ich werde kräftig weiterlesen. Ihr macht es hoffentlich auch. Und ich sage einstweilen, bis bald zur nächsten Ausgabe.
Wer nicht hören will, kann lesen.